freue mich, dass wir jetzt Zeit haben, sogar noch viel Zeit, gemeinsam auf das Wort Gottes zu hören. Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen aus dem Johannesevangelium, aus dem 16. Kapitel. Und ich lade euch ein, euch ganz offen auf diesen Bibeltext einzulassen. Ich weiß nicht, wie viel Gutes, Treffendes ich euch nachher überhaupt noch sagen kann. Also lasst einfach vor allen Dingen diesen Bibeltext selbst auf euch wirken. Es geht da um Dinge, die unser Leben wirklich ganz zentral betreffen, ganz egal, wie gläubig oder ungläubig wir sind. Traurigkeit, Bedrängnis, Vertrauen oder Aufgeben, Bitten und Empfangen, Fragen, Zweifel haben, Verstehen. Ich glaube, da gibt es niemanden, der als Mensch in dieser Welt unterwegs ist und für den diese Themen nicht relevant sind. Und deswegen ist es eine Riesenchance, auf das zu hören, was Jesus dazu seinen Jüngern in dieser letzten Nacht, bevor er ans Kreuz gegangen ist, gesagt hat. Wir lesen aus dem Johannesevangelium, aus dem 16. Kapitel. Zunächst mal Vers 12 und Vers 13. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Und jetzt springen wir in den Vers 16. Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Es sprachen nun einige von seinen Jüngern zueinander: Was ist das, was er zu uns sagt? Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen, und ich gehe hin zum Vater. Sie sprachen nun: Was ist das für eine kleine Weile, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Forscht ihr darüber miteinander, dass ich sagte, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Vers 22. Aber ihr habt nun jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst habt euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Seine Jünger sprechen zu ihm: Siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst keine Bildrede. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hat, dass jemand dich fragt. Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Glaubt ihr jetzt? Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat und mich alleine lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. In den alten Übersetzungen fängt dieser Vers 16 so an, oder lautet dieser Vers 16 so: nicht eine kleine Weile, sondern einfach ein kleines. Vielleicht ist das bei euch in der Bibel auch so, bei mir ist diese Weile auch eingeklammert. Früher hieß das: über ein gar kleines und ihr seht mich, und über ein gar kleines und ihr seht mich nicht, und über ein gar kleines und ihr werdet mich wieder sehen. Ich muss immer an eine lustige Geschichte denken, die mir mal erzählt worden ist. Das sind ja Geschichten, die immer zu 100% stimmen. Und wie im Alpha-Kurs, der jetzt gestartet hat, soll man ja auch immer mit einem kleinen Scherz beginnen. Früher war es ja in den Gemeinden so, dass man nicht solche modernen Stehpulte hatte, sondern richtige Kanzeln. die dem Prediger etwas mehr Schutz boten und ihm auch etwas mehr Autorität vielleicht verschafften. Man konnte sich dahinter verschanzen. Und es war eine Gemeinde, wo es auch so eine ziemlich imposante Kanzel gab. Aber einer der Brüder, die da predigten, war einfach klein. Also nicht geistlich klein, aber körperlich war er kurz. Und das hätte dazu geführt, dass die Geschwister immer nur nur seinen Kopf gesehen hätten, wenn er dran war mit Sprechen. Dann haben sie ihm so ein Bänkchen dahinter gestellt, wo er sich dann draufstellen konnte, wenn er dran war, damit man ihn auch richtig sah. Und dann sprach er über diesen Abschnitt und fing an vorzulesen und sagte über ein gar kleines und ihr seht mich nicht mehr. Und da ist ihm irgendwie dieses Ding verrutscht und er war weg. Aber damals wurde ja auch nicht gelacht in den Gemeinden, da ging es sehr ernst zu. Er hat also das Bänkchen wieder hingestellt, ernst in die Gemeinde geguckt und gesagt, und über ein gar kleines, und ihr seht mich wieder. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich diesen Bibeltext höre. Und es ist schon irgendwie interessant, wie viele Verse hier mit diesem Kleinen zugebracht werden. Das finde ich schon interessant. Also das geht eigentlich bei mir von Vers 16 bis Vers 21 darunter, fast der ganze Rest der Spalte bei mir, redet Jesus mit seinen Jüngern über diese kleine Weile oder über dieses gar Kleine, das dieses Sehen von dem Nichtsehen trennt. Und darüber reden wir ja dieses Jahr in der Gemeinde hier ganz besonders, mit Gottes Augen sehen, über die Frage, was sehen wir, wann sehen wir die Welt richtig, wann sehen wir Gott richtig, wann sehen wir Jesus richtig. Und das ist auch so einer dieser Bibeltexte, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Ich bin mit diesem Bibeltext in Berührung gekommen am Anfang des Jahres auf einer Wochenendkonferenz des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Das ist so ein ganz kleines Institut in Marburg, aber mit einer ganz bemerkenswerten Homepage, das sich ganz intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzt, wie sind Glaube und Wissenschaft miteinander in Verbindung zu bringen. Der Leiter dieses Instituts, Jürgen Spieß, ist Historiker und hat sich ganz besonders mit der Frage nach der historischen Glaubwürdigkeit der Auferstehung von Jesus Christus beschäftigt. Aber es gibt auch viele andere naturwissenschaftliche Themen, die da verhandelt werden. Am Jahresanfang ist es allerdings so, dass die immer eine Literaturtagung machen. Also gar nichts Wissenschaftliches, sondern dann geht es um Literatur und häufig natürlich um christliche Literatur. Diesmal ging es um Fantasy, um christliche Fantasy und ganz besonders um den Autor C.S. Lewis, der ja diese Narnia-Welt geschaffen hat. C.S. Lewis ist ja ein Autor, der vor allen Dingen auch bekannt ist durch seine apologetischen Schriften, der ganz viel über die Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens geschrieben und vieles erklärt hat. Aber er hat auch Kinderbücher geschrieben, die auch von Erwachsenen gelesen werden. Und dazu gehören ganz besonders diese Narnia-Bücher, wo vier Kinder im ersten Band den Eingang finden in eine ganz andere Welt, in eine Fantasiewelt, in der sie dann vieles erleben. Und es ist schon eigenartig, auf so einer Konferenz zu sein mit lauter Erwachsenen, die dann sich ganz ernsthaft mit diesen Themen beschäftigen und darüber reden. Im Jahr davor ging es um diese Bücher von Tolkien, ja auch ein Christ Tolkien, genau wie C.S. Lewis, ein englischer Professor. Tolkien war auch derjenige, der C.S. Lewis zum Glauben an Gott und dann auch an Jesus geführt hat. Und natürlich ist Tolkien mit dem Herrn der Ringe und dem kleinen Hobbit der jetzt insgesamt weitaus bekanntere Autor. Und da traf man dann auch Leute, die mit dicken Atlanten von Mittelerde da angereist sind und sich wirklich in allen Feinheiten auskannten. Es wird euch nicht überraschen, dass man da mehr Männer als Frauen getroffen hat. Es war eine ganz nette Familie da mit zwei Söhnen, schon so im Teenageralter. Das waren auch wirklich ausgewiesene Experten. Die kannten wirklich alles, die stellten ganz, ganz schlaue Fragen. Und die Mutter sagte so zu mir, ja, ich bin halt einfach mitgefahren. Ich weiß aber nicht ganz genau, ob ich nächstes Jahr nochmal dabei bin, es sei denn, es ist dann ein anderes Thema. Männer sind manchmal mit diesem Thema Fantasy enger verbunden und man kann sich fragen, woran das liegt. Ich merke das auch bei meinen Kindern, ein Sohn, eine Tochter, und da ist die Fantasy-Neigung ganz eindeutig geschlechtsspezifisch auch verteilt. Vielleicht sind Männer manchmal auch mehr geneigt zu fliehen aus der Realität, und das ist ja einer der großen Vorwürfe, die man Fantasy-Literatur machen kann, dass das Eskapismus ist. Ich fliehe aus meiner Welt in eine Fantasiewelt, in der ich etwas ganz anderes bin, in der die Verhältnisse von Gut und Böse meistens auch viel einfacher geregelt sind als in meiner Welt, wo das alles so furchtbar kompliziert ist und ich manchmal selber nicht ganz genau weiß, wo ich hingehöre. Das kann man so sehen. Aber wenn ich meinen Sohn so spielen sehe, so im Alter jetzt von bald 10 Jahren, mit Figuren in seinem Zimmer, dann merke ich auch, das hat mir letztens auch noch mal jemand gesagt, das ist schon auch eine besondere Fähigkeit von Jungen, gerade in diesem Alter, so ganz selbstvergessen, sich in eine andere Welt verlieren zu können. Und vielleicht ist es doch auch etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Typisch ist ja bei diesen Fantasy-Welten oft, dass es eben einen Eingang gibt. In den Narnia-Büchern ist es ja so, das ist so ein alter Kleiderschrank, der steht einfach vergessen irgendwo in einem Raum und das kleine Mädchen will sich da verstecken. Beim Versteckenspielen sind nur muffige Kleider drin und plötzlich merkt sie, sie hat einen Durchgang gefunden und auf der anderen Seite ist eine glitzernde Winterwelt mit Fabelwesen und vielen Abenteuern, die da auf sie warten. In einem anderen Fantasy-Roman, der in christlichen Kreisen auf viel mehr Widerstand gestoßen ist, ist es ja so ein Eisenbahngleis, ich glaube das Gleis 9,5, das man nur findet, wenn man durch eine bestimmte Wand mit seinem Gepäckwagen einfach mutig hindurchfährt und dann steht da dieser Zug, der einen in eine ganz andere Welt bringt. Für C.S. Lewis waren diese Geschichten, die von dem handelten, woran er glaubte. Und das spürt man diesen Narnia-Büchern natürlich auch ganz, ganz stark an, dass er da auf seine Weise das zum Ausdruck bringen wollte, was er in der Bibel gefunden hat. Und trotzdem kommt dann irgendwann an so einem Wochenende der Sonntagmorgen und da soll eine Predigt gehalten werden. Der Hauptreferent an diesem Wochenende war interessanterweise Manfred Siebald, der nicht gesungen hat, ist ja einer der bekanntesten christlichen Liedermacher, aber ist auch Literaturwissenschaftler und hat da die Vorträge gehalten. Er ist dann Samstagabend abgefahren und Sonntagmorgen hat Jürgen Spieß dann gepredigt und hat gesagt, er habe Manfred Siebald gefragt, worüber er denn jetzt predigen soll nach einem solchen Wochenende. Und da hat Manfred Siebald ihm vorgeschlagen, diesen Bibeltext zu nehmen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, weil Jesus nämlich hier seinen Jüngern erklärt, warum Bildrede und Gleichnisse manchmal notwendig sind. In Vers 25 haben wir gelesen, dass Jesus seinen Jüngern sagt, dies habe ich zu euch in Bildrede geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern offen von dem Vater verkündigen wird. Jesus begründet hier die Notwendigkeit von Gleichnissen für den Glauben. Was Jesus seinen Jüngern ja hier erklärt, ist, dass er beim Vater war, in die Welt gekommen ist und wieder zum Vater zurückgeht und sie doch nicht alleine lassen wird. Ich glaube, der entscheidende Vers ist der Vers 28. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Wenn ich an Jesus glaube, wenn ich an das glaube, was mir die Bibel sagt, dann glaube ich ja auch an eine alternative Welt. Nicht an eine Fantasy-Welt, aber an eine alternative Welt. Und Jesus ist derjenige, der aus der Welt des Vaters in diese Welt gekommen ist und der mir auch diesen Weg zeigen will, der mir auch diese Tür zeigen will, die mich in diese andere Welt und auch wieder zurückführt. Und es gibt ja auch diesen Vorwurf an den christlichen Glauben, dass das auch im Grunde nur eine Art von frommer Fantasie ist. Nur eine Art von Flucht aus der Realität meines Lebens, dass ich mich versenke in andere Dinge, in Jesus, in Gott. Das ist ja eine ganz große Frage auch an den christlichen Glauben. Ist das auch Eskapismus? Und ist die Tatsache, dass es so viele Bilder gibt in der Bibel, nicht in diesem Sinne auch ein Beweis dafür? Und Jesus sagt hier seinen Jüngern, es gibt Dinge in dieser anderen Welt, von denen kann ich zu euch nur in Bildern reden. Und wir haben das am Anfang mitgelesen mit diesem Geist, von dem Jesus spricht. Ich werde euch aber immer wieder den Weg zeigen in die Realität, die dahinter liegt. Und wenn ihr es richtig anfangt, dann werdet ihr auch immer wieder, wie ich, in dieser Welt unterwegs sein und hier tatsächlich etwas durch diesen Glauben verändern. Dass manche Dinge nur in Bildern ausgedrückt werden können, ist auch etwas ganz Menschliches. Es gibt Bilder, die sind so tief in uns verankert, dass sie uns einfach prägen. Jeder selbst hat solche Bilder vielleicht mitgebracht aus seinem eigenen Leben, seiner eigenen Kindheit. Und dann wissen wir auch von den Psychologen, C.G. Jung war der Erste, der das ganz besonders betont hat, dass es auch kollektive Bilder gibt, die in uns drin stecken. Archetypen hat er das genannt. Und das Neue Testament ist voll von großen und starken Bildern. Und es sollen für uns keine Fluchtwelten werden, sondern Welten und Bilder, die uns helfen, in unserer eigenen Realität mit anderen Augen zu sehen, mit den Augen Gottes zu sehen, wie das unser Jahresmotto jetzt in der Gemeinde sagt. Manchmal ist das schwer zu sagen, wo ist das noch Bild, wo ist das Realität? Von der Gemeinde wird im Neuen Testament in Bildern gesprochen, als Braut, als Leib. Das ist relativ deutlich, dass das Bilder sind. Das Königreich Gottes, ist das ein Bild? Ja, das ist ein Bild. Ein Königreich ist ja ein Bild aus einer ganz menschlichen, auch für uns schon im weitesten Sinne archetypischen Welt. Denn wir leben ja nun zum Glück nicht mehr in Königreichen. Wenn vom Himmel die Rede ist, dann ist es ganz schwer, etwas über den Himmel zu sagen, ohne das in Bildern zu tun. Und das ist auch richtig so. Das muss vielleicht auch so sein. Wir dürfen uns in diesen Bildern aber nicht verirren. Einmal kam ein Besuchsbruder zu einem anderen Bruder zu Besuch. Und dieser Bruder war gehbehindert. Habe ich vielleicht schon mal erzählt. Ist auch so eine Geschichte, die mir jemand erzählt hat. Und derjenige, der besucht wird, sagt zu dem, der zu Besuch kommt: "Ha, ich freue mich drauf, im Himmel, da bin ich der Himmelsbote, da bin ich der Schnellste, da bin ich überall unterwegs." Ein Bild. Der andere hat ein anderes Bild und sagt zu ihm: "Im Himmel werden wir nur ruhen." Das war natürlich keine sehr kluge seelsorgerliche Bemerkung gegenüber diesem Mann, der ohnehin schon zu viel ruhen musste in seinem Leben. Also in Bildern kann ich mich auch verirren. Und ich kann mich auch in geistlichen Bildern verirren. Und der Herr Jesus sagt, wenn der Geist der Wahrheit kommt, er wird euch in alles leiten. Er wird die Welt überführen. Er wird Veränderung in eurem Leben tatsächlich ermöglichen. Ich höre gerade noch mal als Hörbuch diesen berühmten russischen Roman Anna Karenina. Ein Buch für Leute, die Zeit haben oder sich das eben im Auto vorlesen lassen. Und da geht es ja um eine ganz große Frauengestalt, eine starke, gefühlvolle Frau, die auf ihre ganze Umgebung auch eine starke Ausstrahlung ausübt und die das Pech hat, mit einem ganz gefühlsarmen Menschen verheiratet zu sein, der zwar eigentlich gut ist, dem man nichts vorwerfen kann, mit dem man aber im Grunde keine Ehe führen kann. Und diese Ehe scheitert dann auch. Und an einem bestimmten Punkt ist es dann so, dass dieser Ehemann religiös wird. Und die Bilder und die Gedanken, von denen da die Rede sind, sind Dinge, die wir ganz gut kennen. Jesus wohnt in meinem Herzen und so weiter. Das führt aber bei ihm nicht dazu, dass er sich mit der Realität seines Lebens auseinandersetzt. Das führt nicht dazu, dass er sich fragt, warum er keinen Zugang zu seinen Gefühlen findet und warum er keine Brücke bauen kann zu seiner Frau, sondern das bringt ihn dazu, ganz selbstgerecht und zurückgezogen zu werden und dieses Problem in seinem Leben liegen zu lassen. Die Bilder, die uns Jesus gibt, die uns das Neue Testament gibt, wollen uns zurückverweisen auf unser eigenes Leben und uns helfen, das zu hinterfragen, was in unserem Leben tatsächlich passiert. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns überführt. Das haben wir nicht mitgelesen, vorher hat der Jesus gesagt, von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und so sind wir mit diesen Bildern ständig unterwegs, immer wieder zu entdecken, was liegt dahinter. Und das ist ja auch das, was Jesus hier seinen Jüngern sagt. Er sagt ihnen ja, ich habe das in Bildreden zu euch geredet, aber ich möchte es euch klarer und deutlicher sagen. Und das ist ja auch zum Teil schon in Erfüllung gegangen. Bibeltexte, biblische Prophezeiungen haben ja häufig mehrere Erfüllungen. Erstmal redet Jesus ja hier davon, dass er zum Vater geht. Das heißt, er wird sterben. Die Jünger werden ihn tatsächlich nur eine kleine Weile nicht sehen, bis er wieder auferstanden ist, bis dann der Heilige Geist kommt. Und natürlich ist dann auch ein Punkt gekommen, wo für die Jünger vieles sehr viel klarer war. Und wir sind alle Nutznießer davon, weil wir in dieser Linie des Segens auch stehen. Aber trotzdem ist es so, wenn der Herr Jesus hier sagt zu seinen Jüngern in Vers 23, an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen, dann spüre ich, dass dieser Tag für mich noch nicht gekommen ist. Dann spüre ich, dass ich von diesem Tag in meinem Leben häufig noch entfernt bin, dass ich noch viele Fragen habe, die ich gerne mal stellen würde, die mir das Leben stellt und dass das auch noch Zukunft ist, wenn der Herr Jesus hier sagt, an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Und wir freuen uns auf diesen Moment, wo wir so vor Jesus stehen können und so unmittelbar in der Gegenwart Gottes sein können, dass tatsächlich meine Fragen auch zur Ruhe kommen können. Aber gleichzeitig ist das im Neuen Testament und ganz besonders im Johannesevangelium immer auch schon Wirklichkeit. Es kommt die Stunde und ist jetzt. Das zieht sich durch dieses ganze Johannesevangelium durch. Wer an mich glaubt, heißt es in Johannes 5, der ist von dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist immer auch schon eine Wirklichkeit, die ich jetzt schon erfahren kann. Und das ist dieses Kleine. Eine kleine Weile über ein Kleines. Manchmal sind es die ganz kleinen Dinge, die mich in die Wirklichkeit von Jesus reinbringen in meinem Leben. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, und das ist ein Versprechen, das auch heute noch Wirklichkeit ist, dass er jederzeit und immer bei uns ist. Es ist nicht seine Begrenztheit, es ist nicht sein fehlender Wille, immer bei uns zu sein. Aber ich glaube, jeder, der mit Jesus im Alltag unterwegs ist, weiß, dass das doch ganz besondere Momente sind, wo uns diese Gegenwart von Jesus tatsächlich fühlbar und spürbar wird. Und das ist auch im Neuen Testament so. Wenn wir dann weiterlesen in den Evangelien, dann gibt es diese Momente, wo diese Emmaus-Jünger Jesus begegnen, ihn erst nicht erkennen. Im Erkennen ist er ihnen aber auch schon wieder entzogen. Sie haben ihn erkannt am Brechen des Brotes. Sie sind mit Jesus am See. Petrus sagt zu Johannes diese berühmten Worte, es ist der, umgekehrt, Johannes zu Petrus sagt diese Worte, es ist der Herr. Und Petrus springt sofort ins Wasser. Und dann kommt dieser Moment, wo die Jünger zusammen sind, abends, und plötzlich steht Jesus in der Mitte. Über ein kleines und ihr seht mich nicht, und über ein kleines und ihr seht mich. Und ich kann mich fragen, diese unverfügbare Gegenwart Gottes, wie kann ich den Weg finden? Wo finde ich diese Tür in meinem Leben? Und Jesus hat ja auch gesagt, das ist eine enge Tür, das ist eine kleine Tür, das ist eine unscheinbare Tür. Das sind kleine Dinge in meinem Alltag. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, dass da Einsamkeit eine Rolle spielt. Der Herr Jesus sagt in den Evangelien zu seinen Jüngern, geh in dein Kämmerlein und da gibt es deinen Vater, der im Verborgenen sieht. Wenn du alleine bist, wenn du dich klein fühlst, wenn die anderen weg sind, dann ist ein Moment da, wo manchmal dieses gar Kleine da sein kann und die Gegenwart Gottes ist ganz real, weil es diesen Vater gibt, der im Verborgenen sieht. Aber auch Gemeinschaft ist ein Weg, ein wichtiger Weg, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, sagt Jesus, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist dieses Johannes 20-Erlebnis, wo Jesus in der Mitte steht. Und das verbindet sich für die Gemeinde ganz besonders natürlich auch mit dem Brotbrechen, mit dem Abendmahl. Die Emmaus-Jünger haben ihn erkannt am Brechen des Brotes. Und das ist ja auch ein Bild. Ich saß vorhin da hinten und der Fritz brachte mir diese kleinen Kelche und sagte so nochmal zu mir, Christi Blut für dich vergossen. Und mich hat in diesem Moment dieses Bild nochmal ganz besonders berührt und auch angesprochen. Manchmal sind es tatsächlich auch solche Zeichen, die für uns wichtig sein können. Als David am Boden zerstört war, seine Stadt Ziklag war von den Feinden besiegt worden, während er nicht da war. Die Frauen und Kinder waren in die Gefangenschaft weggeführt worden. Seine eigenen Leute fingen an, gegen ihn zu rebellieren. Da hat er ein Ephod, ein Priestergewand. Es gibt einen da bei ihm, der kommt aus priesterlicher Familie und der hat ein Priestergewand dabei. Und da sagt David zu ihm, bring mir das Ephod. Für ihn ist die Gegenwart Gottes erst greifbar, als er dieses Bild hat. Das Neue Testament und Jesus führt uns von den Bildern zum unmittelbaren Anschauen. Aber wir sind auf diesem Weg immer noch unterwegs. Und immer wieder gibt es Momente, die wichtig sind. Einsamkeit, Gemeinschaft mit anderen, die Jesus suchen, aber natürlich auch ganz besonders die Begegnung mit denen, zu denen Jesus uns eigentlich auch schickt. Wann sahen wir dich? Fragen am Ende des Evangeliums in dieser Gleichniserzählung von den Schafen und Böcken, diejenigen, den Herrn Jesus, die sich um andere gekümmert haben. Wann haben wir dir einen Becher Wasser gegeben? Wann haben wir dich besucht? Und Jesus sagt, das ist in dem Moment passiert, als ihr Menschen begegnet seid, die das gebraucht haben. Als ihr die Fähigkeit hattet, deren Situation mit meinen Augen zu sehen und darin auch daraus auch die Konsequenzen zu ziehen. Ich möchte gerne immer wieder so klein werden, um dieses Kleine zu finden, das mich in die Gegenwart von Jesus bringt. Wir haben hier vor 2 Wochen ein Kind gesegnet und dann auch nochmal diesen Bibelvers gelesen, wo Jesus ein Kind nimmt und es in die Mitte stellt und sagt, wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, dann werdet ihr den Eingang in das Reich Gottes einfach nicht finden. Zum Kleinwerden gehört Demut dazu, auch ein zerbrochenes Herz über das, was in meinem Leben nicht stimmt. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, sagt Gott in Jesaja 57, und bei dem, der ein zerbrochenes Herz hat. Und vor allen Dingen gehört dann auch dieses kindliche Vertrauen dazu. Und ich wiederhole nochmal dieses Zitat von Erich Kästner, der gesagt hat, manche Leute legen ihre Kindheit ab, wenn sie erwachsen werden, wie ein Hut, der ihnen zu klein geworden ist. Aber das ist eigentlich falsch. Wir müssen dieses kindliche Vertrauen mit in unser Leben hineinnehmen. Und dazu lädt Jesus die Jünger hier ja auch ganz ausdrücklich ein, wenn er sagt, da ist dieser Vater. Und das ist ja auch so ein Bild, wo wir manchmal nicht wissen, ist das ein Bild, ist das Realität, können wir noch hinter dieses Bild blicken? Aber da ist dieser Vater, der sich freut, wenn er unsere Bitten hört und der auch diese Zusage gibt, uns zu erhören. Und dann entsteht dieser Friede, von dem Jesus ganz am Schluss spricht. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und in diesem ganzen Bibeltext durchziehen diese Gegensatzpaare Traurigkeit und Freude. Das sind immer so 2 Welten, die sich begegnen. Fragen, zweifeln und verstehen, nichts mehr fragen müssen. Bitten und Vertrauen, das ich empfange. Durchhalten und aufgeben. Und hier ganz am Schluss nochmal Bedrängnis gegen Frieden. Wir sind noch in dieser Welt unterwegs, aber Jesus sagt, ich halte das und auch dich selbst in dieser Welt in meiner Hand. Egal in welcher Situation ich jetzt gerade bin, wie bedrängt ich bin, warum ich auch bedrängt bin, ob ich das selbst schuld bin, oder dass andere das schuld sind. Jesus möchte mir immer wieder dieses Kleine zeigen, das eigentlich nur nötig ist, um die Welt mit seinen Augen zu sehen. Und er ist derjenige, der in beiden Welten präsent ist. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Jesus ist in beiden Welten für uns da. Und es ist hier so schön zu sehen, wo die Jünger noch ratlos sind und zweifeln, da sieht er ihren Glauben und sagt, der Vater hat euch lieb, weil ihr glaubt, obwohl sie gar nichts verstehen. Und dann haben sie am Ende dieses Bibeltextes so einen ganz glaubensstarken Moment und sagen, Herr, jetzt glauben wir dir. Wir sehen alles offen. Wir haben gar keine Fragen mehr. Und Jesus sagt zu ihnen, ich weiß auch, dass wieder eine andere Zeit kommen wird. Ich weiß auch, dass dieser glaubensstarke Moment schon wieder vorbeigehen wird. Ich sehe auch schon dein Scheitern. Aber Jesus bindet das zusammen unter seine große Gegenwart, die das alles trägt und die am Ende in seiner Gemeinschaft mit dem Vater wurzelt. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich möchte mich immer wieder einladen lassen von Jesus zu diesen kleinen Momenten. Und ich denke, viele, die hier sind, könnten davon berichten, von dem, was sie in ihrem Alltag erleben, wo Jesus ganz überraschend immer wieder bei uns ist, immer wieder da ist. Ich wünsche mir das und euch auch für die Woche, die jetzt vor uns liegt. Und auch dieser Sonntag ist noch nicht vorbei. Hier sind noch Geschwister, die bereit sind, mit dir, mit mir zu beten für das, was mich beschäftigt und die uns in der Gemeinschaft dann auch immer wieder diesen Weg zeigen können in diese Welt, in der Jesus auf uns wartet. Amen.